Ich muss sagen, mir fiel es jetzt schon relativ schwer, meine Karten zu sortieren.
Also bei mir lang sind wir jetzt in Summe wach. Also bei mir sind es fast 19,5 Stunden.
Oh Gott.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Wir sprechen heute über Schlafmangel. Wir haben gemeinsam durchgemacht, Christine.
Oh ja. Ja, wir klären, was macht es eigentlich mit uns, so eine Nacht ohne Schlaf, haben wir am eigenen Leib erlebt. Was genau klappt dann eigentlich nicht mehr so gut und warum?
Und wir checken am Ende der Folge natürlich den berühmten Mythos, dass Schlafmangel ist, wie leicht betrunken zu sein. Ein Promille sagt man, glaube ich, immer, ne?
Mhm.
Wir sprechen hier jede Woche über ein neues Schlafthema. Klickt euch gerne durch die Folgen schon durch, die wir schon haben. Und schreibt uns, wenn ihr Themenvorschläge habt, an überschlafen@deutschlandfunknova.de. Christine, meine Podcast-Partnerin hier, ist Schlafforscherin und Schlaftherapeutin an der Uni Basel. Und Christine, du kannst uns deswegen ganz genau sagen, was bei Schlafmangel so passiert im Körper.
Und diesen Podcast, den mache ich ja nicht alleine, sondern du bist Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin Ilka Knigge.
Danke dir. Christine, ich war bei dir in Basel im Schlaflabor. Die Folge könnt ihr euch übrigens auch gerne nochmal anhören. Gibt es bei uns schon im Feed. Und danach, nachdem ich die Nacht im Schlaflabor geschlafen habe, haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt ein Selbstexperiment. Wir schlafen eine Nacht lang nicht und wir testen uns dabei. Wir haben ein Ruhe-EEG gemacht, beziehungsweise vielmehr du bei mir. Dann waren wir auf dem Sportplatz und haben da Koordinationstests gemacht und dann noch so einen Reaktionstest am Computer. Warum haben wir uns genau diese Tests ausgesucht für unsere Nacht ohne Schlaf, also vorher und nachher?
Also alle drei Tests, da weiß man, die werden durch akuten Schlafmangel, also so eine Nacht ohne Schlaf, wie bei uns eben, beeinflusst. Und da gibt es auch wissenschaftliche Literatur dazu. Und das Ruhe-EEG, also das sind ja, wir haben die Gehirnwellen gemessen, während du einfach ganz ruhig da gesessen bist. Und wir haben auch noch einen Reaktionszeittest beziehungsweise einen Aufmerksamkeitstest gemacht. Und das sind so Klassiker in Schlafstudien oder Nichtschlafstudien. Die kann man auch immer wieder durchführen, ohne dass da irgendwie zum Beispiel ein Lerneffekt oder so stattfindet. Und damit eigentlich ganz schön sehen, wie es so im Lauf der Zeit bergab geht.
Ja, ich kann schon mal sagen, also dieser Reaktionszeittest, das läuft so ab, dass man auf den Bildschirm starrt und da läuft dann immer die Zeit hoch in so Millisekunden und man muss quasi eine Taste drücken. Also das habe ich immer gemacht und daran konnten wir sehen, wie schnell ich das auf die Reihe bekomme.
Und das passiert nicht regelmäßig, sondern so in unregelmäßigen Abständen, das ist natürlich immer ganz fies, verschwindet eben dieses so ein Fixationskreuz und dann musst du so schnell wie möglich reagieren und du weißt aber nicht, wann.
Genau, man kann das nicht erlernen, so das ist jetzt ja, irgendwie genau. Alle 5 Sekunden oder so.
Genau. Und was man eben auch weiß, ist, dass Schlafmangel sich negativ auf die Körperhaltung und Balance und so auswirkt. Und auch sowas wie das Gangbild zum Beispiel. Und deshalb haben wir uns dazu auch noch einen Test ausgedacht.
Genau, wir haben auf einem Bein gestanden mit verschlossenen Augen und wir sind auf einer Linie gelaufen. Ich muss jetzt schon lachen, wenn ich daran denke, Christine. Aber fangen wir mal vorne an. Wir nehmen euch mit. Christine und ich haben den Abend mit Lauftraining gestartet und sind dann zum Essen gegangen und in eine Kneipe. Bis dahin irgendwie alles noch völlig normal. Und dann ging's los mit den ersten Ausfällen. Wir haben jetzt 11:45. Wie ist die Lage?
Also bei mir ist eigentlich gerade ganz gut. Ich fühle mich recht fit.
Ich krieg gerade so richtig müde Augen.
Ja, ich glaube, ich habe meinen ersten toten Punkt überwunden.
Ah, du hattest schon einen. Wann?
Naja, nach unserem Sportprogramm und tatsächlich, seit wir jetzt hier sind in der Bar, ist es besser.
Okay, also ich glaube, ich bekomme gerade meinen ersten toten Punkt, weil ich musste mich dann nach dem Sport so beeilen. Da war ich irgendwie voll beschäftigt mit schnell duschen und schnell fertig machen und schnell los. Da hatte ich jetzt gar nicht so die Zeit, irgendwie einen toten Punkt zu erreichen. Also von daher, und beim Essen eh nicht.
Ja, vielleicht war ich deshalb zu spät.
Aha, jetzt kommt alles raus. Okay, also wir können ja mal Prognosen abgeben. Also ich glaube, meine schlimmste Phase wird so zwischen 2 und 3 sein, denke ich. Ich glaube, weil da will ich eigentlich am allerliebsten im Bett sein.
Ich glaube, meine wird so zwischen 3 und 4 sein.
Okay. Viertel vor eins. Christine fängt an zu vergessen, was sie fragen wollte.
Ja, vielleicht fällt es mir nochmal ein.
Fühlst du dich sehr müde?
Ja, jetzt kommt gerade wieder so eine Müdigkeitswelle tatsächlich. Aber jetzt hast du gerade auch viel erzählt und ich habe zugehört.
Ich glaube, ich halte mich gerade wach mit Reden, aber du darfst jetzt auch.
Ja, aber weiß ich gar nicht, worüber ich reden soll.
Über Schlaf.
Ich bin so unkreativ. Nein, und ich will nicht über Schlafen reden. Es ist jetzt fast Viertel nach eins. Ja, und Müdigkeit macht sich breit. Also bei mir zumindest. Wie ist denn bei dir die Lage?
Ja, ich habe leichte Kopfschmerzen. Ich habe mir auch schon was Wärmeres angezogen, weil mir kalt war eben. Und ich glaube nicht, dass es hier drinnen kälter geworden ist. Ich glaube, es lag schon an mir. Und ich merke, dass ich so ein bisschen hibbelig werde, um mich wach zu halten. Also ich fange ja schon an, so ein bisschen rumzuwippen und muss gucken, dass es geht. Wenn ich es mir jetzt gemütlich machen würde, würde ich sofort einschaffen.
Ja, ist für mich auch so. Ich habe schon mindestens dreimal gegähnt und werde immer von Ilka ermahnt, ich soll nicht gähnen.
Weil es ansteckend ist.
Ja, sorry. Und die Lider, die werden echt schwer jetzt. Ich habe das Gefühl, meine Augen werden immer kleiner.
Ich dachte gerade, du meinst die Lieder in der Bar, weil wir werden hier so langsam auch rausgekehrt. Also man merkt schon, dass die Musik ruhiger geworden ist und er hat eben schon letzte Runde gemacht. Also wir müssen es jetzt packen.
Ja, nee, ich meinte die Lieder ohne E.
Ja. Das habe ich dann auch geschnallt.
Ja, die Leitungen werden auch länger.
Christine, fangen wir mal ganz vorne an. Was passiert denn im Körper, wenn der merkt, hui, okay, heute komme ich nicht um die gewohnte Uhrzeit ins Bett?
Ja, der ruft erstmal immer lauter und deutlicher und vehementer nach Schlaf. Insbesondere dann eben natürlich während der biologischen Nacht. Da werden wir dann halt einfach müde, sehr müde.
Also während irgendwann. Der Zeit, zu der unser Körper eigentlich so auf Schlafen getrimmt ist, meinst du, ne?
Ja, genau, genau.
Ich denke mal, Melatonin wird ausgeschüttet, das wissen wir jetzt schon, aber wir gehen eben nicht ins Bett. Wie anstrengend ist denn das für unseren Körper, gegen dieses Hormon anzukämpfen?
Ja, Melatonin an sich signalisiert natürlich erstmal einfach, es wäre jetzt Zeit, schlafen zu gehen und macht ja auch müde. Aber wir schlafen nicht einfach ein. Also das ist jetzt kein Schlafmittel. Insofern, wir können da schon dagegen ankämpfen. Aber neben der Melatoninausschüttung, da gibt es natürlich auch andere Faktoren, die da ins Gewicht fallen und vielleicht sogar noch schwerer als das Melatonin. Also ganz lange Wachheit und kein Schlaf. Und ja, der Körper, der ruft eben nach Schlaf. Aber ja, man muss auch sagen, so eine Nacht, die schafft man eigentlich relativ gut.
Trotzdem sind wir hier schon irgendwie nicht mehr so richtig ganz normal. Also ich beschreibe da Kopfschmerzen. Wir reden beide von müden Augen. Dann sage ich, oh, mir ist kalt, ich musste mir was anziehen. Dann habe ich das Gefühl, du wirst auch so ein kleines bisschen knatschig. So, ne, lass mal nicht über Schlaf reden und gähnst die ganze Zeit. Sind das alles normale Symptome?
Ja, das sind ganz normale Symptome. Also gerade, dass die Augen kleiner werden oder so. Ja. Und man ist halt dann auch nicht mehr so kontrolliert wie am Tag. Da macht sich natürlich auch einfach dann die lange Wachheit und der mangelnde Schlaf bemerkbar, ja.
Ab wann treten solche Symptome ein? Also kann man sagen, wenn man normalerweise jetzt vielleicht um 12 Uhr schlafen geht, ab 1 oder vielleicht 2, so 1 bis 2 Stündchen später, wird es irgendwie anstrengend?
Ja, ich glaube, so eine Faustregel ist da schwierig zu formulieren. Also es kommt ja auch drauf an, wie lange man zum Beispiel in der Nacht davor geschlafen hat. Bei dir, du hattest ja im Schlaflabor geschlafen, du hast 8 Stunden geschlafen. Ich musste ja dann, nachdem du geschlafen hast, erstmal heim und morgens dann wieder früher da sein.
Ja, das hast du mir auch die ganze Zeit aufs Brot geschmiert. Und ich sag immer, ich habe da aber nicht so gut geschlafen. Und du guckst dann auf die Daten und sagst, ja, das war ja aber ganz toll bei dir.
Ja, aber also ich habe weniger geschlafen. Das macht sich dann natürlich auch bemerkbar. Dann haben wir Sport gemacht. Da fallen viele Faktoren sicher ins Gewicht. Aber prinzipiell muss man halt einfach sagen, ja, der Körper weiß relativ gut, wann es eigentlich Zeit wäre zu schlafen. Und jede Zeit, die man darüber hinausgeht, die sorgt dann auch dafür, dass, ja, man etwas auf dem Ast absteigt.
Apropos absteigender Ast, das eben war ja nur der Anfang. Im Laufe der Nacht kommt echt unser ziemlicher Verfall. Also diese Bar hat zugemacht, wir sind ins Hotelzimmer gelaufen und der Schlafmangel wird schlimmer und schlimmer. Wir haben hier noch was für euch mitgebracht. Achtet bitte vor allem darauf, wie wir reden. Ich finde es ein bisschen unangenehm.
Oh, ich bin schon so müde und jetzt soll ich ja noch was sagen. Obwohl, ich saß gerade 5 Minuten so auf dem Fahrrad, weil ich noch was von zu Hause sprach es auch schon so, was von zu Hause holen musste. Und ich dachte, ich könnte die ganze Nacht radeln. So der kalte Wind in meinem Gesicht. Ich dachte, boah, also so wäre es fein. Jetzt, ja. Jetzt so im Stehen hier ist es wieder ein bisschen anders. Aber jetzt gibt es ja Kaffee.
Ja, genau. Ich mache uns jetzt hier erstmal einen Kaffee.
Ja. Yeah.
Ist es ein Cheaten? Nee, das macht unsere Reaktionszeit morgen früh auch nicht besser, ne?
Nee, ich glaube, es ist schon okay.
Einen Keks dazu?
Ja, Schokolade ist immer gut. Okay. Besonders um, wie viel Uhr haben wir? Um 2:10.
Also ich laufe gerade echt gegen eine Wand. Alle, die joggen, kennen das. Irgendwann kommt der Punkt, wo du denkst, nichts geht mehr. Rien ne va plus.
Wie viel Uhr ist es denn?
Oh, ich habe gar nicht geguckt. Warte, es ist 2:30. Hey, ich habe doch gesagt, dass ich zwischen 2 und 3 meinen Tiefpunkt kriege, oder? Habe ich das gesagt oder habe ich 3 und 4 gesagt?
Nee, du hast 2 und 3 gesagt. Ich habe 3 und 4 gesagt, für mich.
Jetzt haben wir hier so viel gelabert und ich habe hier währenddessen Karten ausgeteilt, weil ich musste mal zählen. Also wir spielen jetzt Phase 10.
Ich glaube, da muss man 10 Karten austeilen, oder?
Genau.
Hast du dich jetzt... Geht das noch mit dem Zählen oder um 2:40 nicht mehr so?
Nee, irgendwie, ich konnte jetzt nicht mehr multitasken. Jetzt haben wir geredet und ich habe ausgeteilt. Jetzt war ich mir nicht so ganz sicher, was ist richtig. Ich gucke nochmal auf die Uhr. Ist gleich 3. Wann kommt mein Hoch?
Naja, also wenn jetzt dein Tief ist, dann ja. Geht's halt jetzt bergauf. Wieder. Langsam. Also um 5 fühlst du dich ganz bestimmt besser. Oder 4:30.
Bis 4:30 ist, sind es noch 1,5 Stunden jetzt. Das ist schon ein bisschen hart, ne? Weil ich muss sagen, mir fiel es jetzt schon relativ schwer, meine Karten zu sortieren. Sortieren. Jetzt lass mich etwa aus.
Nur ein bisschen. Also wie lange sind wir jetzt in Summe wach? Also ich seit 7:30, jetzt müssen wir rechnen.
Bei mir findet gerade nichts statt, ich kann das gerade nicht.
Okay, ich rechne mal. Also bei mir sind es fast 19,5 Stunden.
Dann
sind es bei dir 18,5. Liebe Ilka, es ist jetzt fast 4 Uhr.
Ja.
Wie geht's dir?
Ich glaube, es geht mir wirklich etwas besser. Ich bin natürlich jetzt nicht fit, das wäre jetzt auch irgendwie übertrieben. Aber ich liege hier gerade so ein bisschen flätzig auf dem Bett und ich habe nicht das Gefühl, ich müsste ganz schnell aufspringen, um nicht jede Sekunde einzuschlafen, sondern ich halte es jetzt einigermaßen gut aus. Aber du wirkst jetzt so ein bisschen apathisch irgendwie. Hast du gerade kurz geschlafen, während ich geredet habe?
Nee, keine Gefahr. Keine kurzen Mikroschlafepisoden. Ich habe dir nur zugehört, aber das kostet schon ein bisschen Konzentration. Ich habe einfach das Gefühl, meine Augen sind krass klein.
Ja, sind sie. Also kann ich bestätigen. Ich habe auch das Gefühl, du bist ein bisschen blasser geworden. Kann das auch sein?
Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, so meine Nasenflügel zucken manchmal so ein bisschen. Aber ich hoffe, man sieht es nicht.
Ich muss sagen, ich kriege gerade eine Hungerwelle.
Wir können ja mal schauen, ob der Pizzaladen noch offen hat, an dem wir jetzt gleich vorbeikommen werden.
Also sollte der noch offen haben, nehme ich Fungi.
Nachts um 3:45. Ja, dann let's go, bevor wir so ein Laber-Podcast werden.
Wir haben wirklich jetzt eine Laberphase, ne? Ich muss das alles nachher rausschneiden, ey. Ich muss mir den ganzen Scheiß, den wir hier erzählen, den muss ich mir anhören und da muss ich da irgendwie so eine Art Highlights draus machen und irgendwie dafür sorgen, dass Leute sich das anhören können.
Boah, ich kann mir nicht merken, wie ich dieses Mikrofon an und ausschalte.
Zweimal unten drücken.
Boah, Christine, ich finde es ein bisschen schlimm, uns dazu zu hören. Ehrlich, wir sind beide irgendwie so super unsortiert. Wortfindungsstörungen, Wörter richtig aussprechen, auch ganz schwer.
Große Herausforderung,
ja. Ja, und dann dieses Rumgegiggel da. Und irgendwie hat ja jede von uns auch dann einmal irgendwie so ein Tal. Und dann sind wir beide nochmal so mehr oder weniger zu uns gekommen. Sag mal, sind das dann so typische Phasen einer Nacht ohne Schlaf oder waren wir da jetzt einfach auch noch so ein bisschen zusätzlich neben uns?
Nee, das sind schon typische Phasen. Also man muss natürlich sagen, es gibt auch so Motivationseffekte. Also ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, aber ich hatte echt so ein bisschen Schiss vor dieser Nacht. Ich
dachte echt, nee, das hast du noch nie erzählt.
Ja, ich dachte echt so, oh Gott, warum tun wir uns das an? Das wird bestimmt total schlimm. Es war nachher gar nicht so schlimm irgendwie. Aber ja, also so Motivationseffekte gibt es natürlich irgendwie. Aber abgesehen davon muss man auch sagen, ja, also wir werden natürlich einerseits immer müder. Also dieser Schlafdruck, der steigt immer mehr an. Der Akku, der wird immer, immer leerer. Und jetzt könnte man denken, es geht immer nur bergab. Tatsächlich ist es aber so, dass bei vielen Funktionen, zum Beispiel bei der Reaktionszeit, aber eben auch bei der gefühlten Wachheit, trotzdem so die Tageszeit oder Nachtzeit in dem Fall ja durchaus eine Rolle spielt. Also die Tageszeit, die ist relevant und da macht sich eben die innere Uhr bemerkbar.
Mhm.
Und es ist so, dass so in den frühen Morgenstunden, wenn auch die Körpertemperatur dann so ihren Tiefpunkt erreicht, da, ja, da ist einerseits die Tendenz zu schlafen besonders hoch, aber da sind wir auch besonders fehleranfällig, da sind wir besonders langsam, da fühlen wir uns besonders müde, weil die innere Uhr zu diesem Zeitpunkt am wenigsten Wachheit fördert und am stärksten Schlaf. Und auch wenn man so ein bisschen in der Geschichte schaut, so größere Unglücke, zum Beispiel die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl oder auch so Ölkatastrophen oder so, da finden sich immer wieder Unglücke, die eben genau in diesen frühen Morgenstunden stattgefunden haben und wo man sagt, da geht man schon davon aus, dass es einen Anteil hatte, dass Menschen nicht in der Lage waren, in diesem Moment adäquat zu reagieren.
Ach was, okay, ja, das genau. Wusste ich nicht. Das ist ja krass.
Und dann aber, wenn eben auch unser innerer Tag langsam beginnt, also wenn es dann eben in Richtung Aufstehzeit wieder geht, dann fühlen wir uns natürlich nicht so, wie wenn wir ausgeschlafen werden, aber wir fühlen uns besser als in diesen frühen Morgenstunden und werden dann auch tendenziell zum Beispiel bei einer Reaktionszeitaufgabe wieder schneller, machen weniger Fehler, fühlen uns fitter.
Obwohl wir gar nicht geschlafen haben.
Ja.
Das ist ja interessant.
Ja, das ist tatsächlich so, also wenn der Schlafdruck konstant zunimmt, dann sieht man trotzdem einen Effekt der Tageszeit, also den Effekt der inneren Uhr.
Du hattest auch ziemlich richtig geschätzt, wann unsere Tiefpunkte kommen. Die waren ein bisschen unterschiedlich. Meiner war so eine Stunde vor deinem. Wie hast du das herausgefunden? Wie konntest du das schätzen?
Na, wir hatten vorher ja auch so ein bisschen drüber gesprochen, welcher Chronotyp wir sind. Hier an der Stelle auch nochmal Verweis auf unsere Chronotypen-Folge. Und aus unseren Gesprächen wusste ich, dass mein Chronotyp so ein bisschen später ist als deiner, so halbe Stunde bis Stunde, wenn wir jetzt so über die gewöhnliche Bettgehzeit zum Beispiel sprechen.
Ja.
Und das hat sich dann eben auch gezeigt in dem Zeitpunkt, wo ich so meinen Tiefpunkt hatte. Wobei ich glaube, man hat da natürlich auch so ein bisschen Erfahrungswerte. Also es war jetzt auch für beide von uns nicht das erste Mal, dass wir eine Nacht durchgemacht haben.
Genau. Wir haben keinen Alkohol getrunken, trotzdem war das irgendwann mit der Sprache so schwierig. Koordinierte Bewegungen wie Karten mischen oder sowas wie Karten merken ist uns total schwer gefallen. Warum passiert das, wenn Leute die Nacht nicht schlafen? Was ist da genau los im Körper und im Hirn?
Ja, das Gehirn, das arbeitet einfach nicht mehr wie normal. Also zum Beispiel weiß man, das Arbeitsgedächtnis, das wird schlechter. Also was eben dann wie Karten merken, auf Dinge reagieren und so. Diese Funktion, die nimmt ab. Aber es gibt auch Veränderungen in der Aktivität in verschiedenen Bereichen des Gehirns und auch in der Zusammenarbeit verschiedener Gehirnbereiche. Da gibt es auch Veränderungen. Und das verändert natürlich dann auch sowas wie Wahrnehmung, Verhalten und Leistung. Und es ist ganz krass, also wenn Menschen sehr, sehr lange wach sind, dann fangen die teilweise sogar an zu halluzinieren.
Das ist so krass, ja, das habe ich auch schon mal gehört von Menschen, die so Extremläufe machen, wo die dann so, ich weiß nicht, versuchen 250 Kilometer in, keine Ahnung, wenigen Tagen zu laufen und dann einfach nur so eine halbe Stunde zwischendurch schlafen, dass sie dann anfangen, so Zeugs zu sehen, was einfach nicht da ist.
Genau. Und dabei kann es schon sein, dass manche Dinge auch manchmal kurzfristig eben ganz gut klappen. Also ich glaube, das war ja auch so ein bisschen unsere Wahrnehmung. Also manche Dinge haben dann erstaunlich gut geklappt und dann hast du aber plötzlich auch so einen totalen Aussetzer. Und,
ja, das war so ein Up and Down einfach. Ne? Ja, man konnte auch überhaupt nicht sagen, wann gelingt mir jetzt etwas und wann nicht. Also das heißt, man ist auch so ein bisschen unvorhersehbar so generell unterwegs.
Ja, und man muss halt einfach sagen, also normale Wachheit und Leistungsfähigkeit kann es nur geben, wenn man auch ausreichend schläft. Also schlafen und Wachsein, das sind eben zwei Seiten ein und derselben Medaille.
Lass uns nochmal auf den Körper kommen. Ich fand das eben ganz interessant. Du bist auf die Körpertemperatur eingegangen. Mhm. Ich erinnere mich auch, dass als wir dann das Zimmer verlassen haben, raus sind, mir unfassbar kalt war. Also es war auch nicht so eine super warme Nacht, aber ich hatte im Prinzip nicht genug dabei, um das irgendwie auszugleichen, obwohl ich eine Jacke hatte und ich habe mir auch irgendwie so ein Tuch noch um den Kopf gewickelt und es war echt irgendwie super schwierig für mich. Warum ist einem da so wahnsinnig kalt?
Ja, also die Körpertemperatur, die schwankt eben im Laufe des Tages, also ist tagsüber höher. Auch die Umgebungstemperatur ist ja tagsüber höher und in der Nacht ist sie niedriger, weil eben auch die Umgebungstemperatur niedriger ist. Und in dem Moment, wo der Unterschied zwischen innen und außen möglichst gering ist, muss unser Körper halt möglichst wenig ausgleichen, sag ich mal. Und jetzt kann man mal sagen, im Bett, da schaffen wir uns natürlich mit einer Decke auch eine Umgebung, die der Körpertemperatur zu diesem Zeitpunkt angepasst ist. Mhm. Aber als wir da rausgegangen sind, ich meine, ja, es war noch eine relativ kühle Nacht. War ja Anfang Mai, als wir diese Folge oder als wir die Nacht nicht geschlafen haben. Mhm. Aber da haben wir vielleicht dann die Kleidung auch nicht so angepasst. Wobei ich habe mir noch, als ich da kurz zu Hause war, ich habe mir noch die warme Winterjacke geholt.
Ja, du warst vorbereitet.
Ich hatte einen Vorteil. genau. Und ja, und das merkt man dann halt vielleicht einfach, dass man dann friert. Ich habe aber auch eine Studie dazu mal rausgesucht und die haben jetzt gesagt, dafür, dass Schlafentzug irgendwie so die Temperaturregulation total durcheinander bringt. Also man könnte ja auch zum Beispiel vermuten, dass der Körper dann weniger Wärme produziert oder so. Ja. Dafür gibt es wohl keine starken Hinweise in der wissenschaftlichen Literatur. Wobei ich mich schon so ein bisschen frage, also in der Nacht ist ja unser Körper eigentlich jetzt nicht darauf ausgelegt, zum Beispiel viel Nahrung zu verstoffwechseln. Und das könnte vielleicht schon einen Unterschied machen. Also wir hatten ja auch dann lange nicht gegessen zum Beispiel.
Apropos, ich komme da mal auf was zu sprechen.
So, es ist 4:15. Ilka, was hast du dir gegönnt?
Eine Pizza Fungi. Eine Kinderpizza Fungi. Ich hoffe, du isst ein bisschen mit, weil der sagt, das sind 20 Zentimeter. Das schaffe ich jetzt auf gar keinen Fall. Aber mein Magen fühlt sich nicht gut an.
Ich habe noch überhaupt keinen Hunger.
Gar keinen?
Nee, vielleicht kriege ich ja noch Hunger, wenn ich deine Pizza sehe.
Mein Zustand ist mehr so, mein Magen tut leicht weh, weil ich wann haben wir gegessen? Um 9 oder so, ne?
Ja.
Das ist jetzt wie viele Stunden her? Wir haben vor fast 8 Stunden
gegessen. Ja, aber mein Körper ist noch auf Nacht eingestellt.
Das sagst du nur, weil du denkst, dass es wissenschaftlich so ist. Mein Körper ist auf nach 8 Stunden muss ich essen eingestellt.
Ja, bei mir kommt der Hunger dann in einer Stunde. Ich bin einfach eine Stunde später dran.
Und ich habe dann Pizza für dich.
Ilka strahlt über beide Ohren.
Das weckt gerade einige Lebensgeister an mir. Christine, Schlafmangel und Essen. Was kannst du dazu sagen?
Ja, also erstmal, was ich total erstaunlich finde, also wir klangen da schon deutlich fitter, abgesehen von den schon zwitschernden Vögeln im Hintergrund. Ich finde, da hatten wir so ein bisschen so ein Hoch. Aber vielleicht lag es auch an dem Plan, dass wir uns dann irgendwie von deinem Hotelzimmer zum Schlaflabor bewegen mussten. Und es war kalt draußen und
aber wir klingen
aufgeweckt.
Schon wieder einfach normaler, ne? Nicht wie so völlig bescheuerte, betrunkene.
Ja, aber Pizza um 16:30, ich meine, die letzte Mahlzeit, die war halt schon ein bisschen her, auch wenn wir zwischendurch mal einen Keks gegessen haben. Und ja, was man einfach sagen muss, ist, dass Schlafentzug dafür sorgt, dass das Hormon, das den Hunger fördert, das heißt Ghrelin, ich Man findet immer, das klingt so ein bisschen lautmalerisch, wie so ein knurrender Magen, dass das vermehrt ausgeschüttet wird und das Sattheitshormon, das heißt Leptin, das wird weniger stark ausgeschüttet, also in manchen Studien. So bei dem Leptin, da ist die Datenlage wohl nicht so eindeutig und der Hunger am nächsten Tag, der ist dann dadurch auch größer. Dafür reicht es übrigens auch manchmal einfach zu wenig zu schlafen, also muss man nicht eine ganze Nacht gar nicht schlafen. Und die Studien, das muss man dazu sagen, die haben zwar das Hormonlevel jetzt erst am Morgen gemessen, aber ich würde vermuten, dass das Hungerhormon Ghrelin eben auch schon in der Nacht vermehrt ausgeschüttet wird und dann bekommt man eben einfach Hunger.
Das sind ziemlich schlechte Neuigkeiten für alle, die zum Beispiel Schicht arbeiten oder die irgendwie Nachtdienste machen müssen oder die vielleicht generell irgendwie Probleme haben, einzuschlafen oder durchzuschlafen, weil die dann auch einfach mehr Hunger bekommen und wahrscheinlich ein höheres Risiko haben, auch übergewichtig zu werden, oder?
Genau, das weiß man. Schichtarbeitende ist eine Gruppe, die tendenziell einen höheren BMI hat und auch ein größeres Risiko hat für Stoffwechselerkrankungen, wie zum Beispiel eben Adipositas, also krankhaftes Übergewicht, aber auch sowas wie Diabetes Typ 2. Also auch das ist ja eine Stoffwechselerkrankung.
Ja, spannend, dass man das auch am Body Mass Index sieht. Kommen wir einfach mal zum Ende unserer Nacht oder eher gesagt zum Morgen. Ich kann euch sagen, Christine ging es irgendwie gut. Christine, ich weiß nicht, wie du das gemacht hast. Ich saß da wirklich irgendwann so völlig heimatlos in der Uni auf einem Stuhl, hab geschlafen, drauf gewartet, dass du mit den Brötchen kommst. Wir wollten das eigentlich zusammen machen. Das hatten wir vereinbart, dass wir Frühstück holen. Und ich war wirklich einfach am Ende und ich habe gehofft, dass ich da auf niemanden treffe. Und du hattest aber vorausgesagt, dass wir uns okay fühlen, wenn die Sonne aufgeht. Bei mir ist es einfach nicht eingetreten. Wie kann das passieren, dass man eigentlich damit rechnet, okay, die innere Uhr sagt, jetzt ist irgendwie morgen und jetzt klappt's und dann geht aber gar nichts?
Ja, ich glaube tatsächlich, für mich war es vielleicht auch ein bisschen leichter, weil ich war ja so in meiner normalen Rolle. Also ich habe das schon total oft gemacht, da irgendwie zu irgendwelchen Uhrzeiten im Schlaflabor Leute verkabelt und so. Und das sind Handgriffe natürlich, die habe ich hunderte Male gemacht, die erfordern aber trotzdem auch eine gewisse Konzentration und ich glaube, das hat mir da geholfen. Was ich aber auch gemerkt habe, ist, dass ich total aufpassen musste, dass ich strukturiert bleibe und mich nicht ablenken lasse von irgendwelchen Sachen. Ja, und letztlich muss man halt auch sagen, es wirkt bei jedem Menschen ein bisschen anders. An einem anderen Tag wäre es vielleicht bei dir auch anders gewesen. Man kann es halt nicht so genau voraussagen.
Kommen wir mal zur Frage aller Fragen.
Über Schlafen. Mythencheck.
Wir haben es am Anfang schon angekündigt. Wir wollen drüber reden, ob sich Schlafmangel anfühlt oder auch auswirkt, als ob man betrunken wäre. Christine, ich habe was mitgebracht. Ich habe wirklich lange überlegt, ob wir das hier spielen wollen, weil das finde ich jetzt ehrlich gesagt für mich ganz persönlich den allerpeinlichsten Part. Wir sind wieder im Schlaflabor. Warte, ich muss weniger lachen. Ich lache die ganze Zeit. Jetzt hör auf zu lachen. Muss ich doch hier sortieren. Du bist ganz rot. Okay, jetzt wird's wild. Okay, pass auf. Es ist 6:30. Wir sind wieder mal im Schlaflabor und haben.
Seriös.
Warte, ja. Okay, ich wollte auch seriös sein. So, warte. Ich wollte auch so klingen, als hätte ich es im Griff. nochmal von vorne. Also.
Okay, also wir sind beide nicht mehr so ganz koordiniert und alles ist irgendwie sehr lustig.
Deine Augen drehen.
Ja, ich heule immer, wenn ich lach. Aber du ja auch. Obviously.
Ich schwöre hoch und heilig, wir hatten keinen Gin Tonic. Keinen einzigen. Christine, ist Schlafmangel wie betrunken sein?
Also wenn man uns so hört, oh Gott, das ist echt peinlich.
Es ist richtig. Oder ich finde es wirklich, ich habe ernsthaft überlegt, weil ich zerfall ja wirklich. Das ist ja, das kannst du ja überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Ich klinge ja wie radiopannen.de. Kennst du diese Seite, wo dieser Typ versucht, Helmut Poppen auszusprechen bei den Nachrichten? So klingt das.
Nee, aber lass uns einfach noch betonen. Also das war, wir hatten da die Nacht durchgemacht und wir waren einfach ja ganz schön am Ende. Also das ist nicht so wie Ilka und ich normalerweise drauf sind. Ja, aber dieses mit dem 1 Promille, das ist wie Schlafmangel, da ist schon was dran. Also in der Studie zum Beispiel hat man gefunden, dass 17 bis 19 Stunden Wachheit, also wenn man jetzt um 7 aufgestanden ist, dann ist es Mitternacht oder so zwischen Mitternacht und 2 Uhr. Bei uns war es ja deutlich länger noch. Das hat in der Studie dafür gesorgt, dass die Leistung die gleiche war, wie wenn die Probanden zwar ausgeschlafen waren, aber 0,5 Promille hatten.
Okay. Jetzt in dem Fall, also 0,5 Promille, das ist schon einiges.
Ja, ich glaube, das ist, also da, ab da darf man in Deutschland nicht mehr Auto fahren, ne?
Ja, genau.
Ja, genau. Und zum Beispiel hat man das eben gefunden, wenn man so die Daueraufmerksamkeit untersucht hat oder auch Reaktionszeiten oder auch so die Koordination von Hand und Auge. Also es ist, weiß ich, wenn man so eine Linie nachzeichnen muss. Mhm. Und ja, und da waren eben so 7 bis 19 Stunden. Das war dann schon wie die Leistung wie bei 0,5 Promille. Und bei längerer Wachheit, da war die Leistung dann tatsächlich eher wie bei 1 Promille. Und ja, das heißt tatsächlich, eigentlich hat man nach 7 bis 19 Stunden Wachheit ein Leistungsdefizit, bei dem man in Deutschland nicht mehr Auto fahren dürfte.
Das heißt eigentlich, Menschen, die nach der Schicht sagen, ich fahre nicht mit dem Auto nach Hause, die machen genau das Richtige.
Ja.
Wenn sie eine Nachtschicht hatten oder so.
Ja.
Dann kommen wir mal zum Ende, zu unseren Tests. Nochmal zur Erinnerung, wir haben gemacht diesen Reaktionszeit-Test, wo man am Computer eine Taste drücken muss, wenn so eine Uhr anfängt hochzulaufen. Dann hat Christine meine Hirnwellen gemessen und wir haben diesen Sporttest nochmal gemacht. Da standen wir auf einem Bein mit verschlossenen Augen und haben versucht, eine Minute oder mehr zu schaffen. Und wir sind auf einer geraden Linie gelaufen. Fangen wir mal beim EEG an. Man sagt, glaube ich, dass wenn man sehr wenig oder nicht geschlafen hat eine Nacht, dass die Gehirnwellen ein bisschen mehr aussehen, als würde man schlafen, selbst wenn man wach ist.
Genau. Das sieht man einerseits an den Gehirnwellen und das hat man eben auch bei dir gesehen. Also was wir da uns angeschaut haben zum Beispiel, waren die Anteile an verschiedenen Geschwindigkeiten oder beim EEG, bei den Hirnströmen spricht man dann von Frequenzen. Und das ist so, dass in den meisten Schlafstadien ist die Gehirnaktivität langsamer, also die Frequenzen sind geringer, als wenn wir wach sind. Und was man dann sich anschauen kann oder was wir uns bei dir angeschaut haben, war, wie groß ist der Anteil an langsameren und schnelleren Wellen. Und was wir dann gesehen haben, ist, wenn wir ausgeschlafen am Morgen, wir hatten das auch einmal gemessen nach der Nacht direkt, die du bei uns geschlafen hattest im Schlaflabor, also da warst du ausgeruht, wenn wir das verglichen haben mit der Nacht, nachdem du überhaupt nicht geschlafen hattest, dann haben wir da einen größeren Anteil dieser langsamen Wellen gesehen. Mhm. Und das heißt also, deine Gehirnaktivität war ein bisschen mehr wie beim Schlafen, auch wenn du nicht geschlafen hast.
Das heißt, mein Gehirn ist einfach wirklich langsamer geworden, ja? Also die Aktivität wird so ein bisschen runtergefahren.
Ja, genau. Und was man auch dann bei bestimmten Tests dann auch sehen kann, wenn man ein bisschen länger aufzeichnet, sind wirklich auch so Mikroschlafepisoden. Mhm. Also wo man dann so, ja, wie so ein Sekundenschlaf, wo man dann mal wegdöst.
Apropos Mikroschlafepisoden, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich bei dem Reaktionszeittest einfach eingeschlafen bin am nächsten Morgen, weil ich erinnere mich, das läuft ja so hoch, ne? Also das müsst ihr euch vorstellen, man sieht Zahlen auf einem Bildschirm und die fangen an hochzulaufen. Und sobald man etwas sozusagen hochlaufen sieht, muss man eine Taste drücken, damit es stoppt. Und dann, ich glaube, normalerweise hat man so zwischen 200 und 300 als Wert, was wahrscheinlich so in Millisekunden übersetzt wird, oder Christine? Erzähle ich das
ja,
richtig
genau,
hier?
Genau, das sind Millisekunden. Genau, wie und so, dann ist so eine Stoppuhr, die man dann stoppen muss, kann man sich das vorstellen, ja.
Richtig. Und dann, das hört bei einer Sekunde auf, dann steht da eine 1000. Und ich kann mich nur noch daran erinnern, dass da plötzlich diese 1000 stand und ich muss einfach wirklich irgendwie weggenickt sein.
Also du hattest da einfach so einen totalen Aussetzer. Also du hast in dem Moment nicht bemerkt, dass diese Stoppuhr anfängt zu laufen und konntest sie deshalb auch nicht stoppen.
Das ist ganz typisch. So ein Moment, wo Unfälle entstehen, oder?
Ja, das sind Momente, wo du einfach dann eine Veränderung zum Beispiel in deiner Umwelt nicht wahrnimmst. Und ich muss noch sagen, ich glaube, der war ja auch noch relativ kurz, dieser Test bei dir. Aber wenn man jetzt da irgendwie in längerer Zeit im Auto sitzt und es ist noch warm und so und irgendwie der Sitz ist gemütlich, dann steigt natürlich auch nochmal die Wahrscheinlichkeit, dass es zu so Aussetzern tatsächlich kommt. Und ganz eindrücklich war ja auch deine Reaktionsgeschwindigkeit, wie die sich verändert hat.
Ja, stimmt. Da bin ich, glaube ich, auch von so Zahlen, die irgendwie ganz gut waren. Ich glaube so, ne, was hatte ich, 280 meine ich, mich zu erinnern?
Ich glaube 270 sogar.
Genau, und dann ist es irgendwie rapide hochgegangen zu. Ich war viel langsamer und habe viel länger gebraucht, um diese Stopptaste dann immer zu drücken.
Ja, genau. Also eben, du hattest, glaube ich, 271, ich habe das immer nachgeschaut, als du ausgeschlafen warst. Also auch das haben wir ja nach der Nacht im Schlaflabor einmal gemessen. Und nach der durchgemachten Nacht hattest du dann 297, also knapp 300 Millisekunden. Und da könnte man jetzt sagen, boah, also irgendwie hier 26 Millisekunden, das ist aber nicht so viel. Aber ich habe mal vorher so ein bisschen geschaut, mit was man das vielleicht vergleichen könnte. Und diese knapp 300 Millisekunden, das ist eine Reaktionsgeschwindigkeit, die man eigentlich bei älteren Menschen erwarten würde.
Mhm. Oh, das heißt, ich habe einfach ja, ein paar Jährchen drauf bekommen durch den Schlafmangel in dem Moment.
Genau, also beim älteren Menschen weiß man einfach, dass die nicht mehr so schnell reagieren wie Jüngere. Und wenn man sich jetzt da die Reaktionszeit anschaut, dann bist du einfach ein paar Jahrzehnte gealtert.
Oh Gott. Christina, unsere allerletzte Amtshandlung an diesem Morgen ohne Schlaf war der Sporttest. Wir haben uns da Unterstützung geholt von Ann-Sophie, deiner Doktorandin, weil wir schon im Vorhinein dachten, schaffen wir das überhaupt noch? Oder sind wir so durch, dass wir uns gegenseitig vielleicht nicht mehr testen können oder dass wir einfach nach Hause gehen und diesen Test verschlafen? Und wir haben die am Anfang kurz gefragt, was sie auch so für einen Eindruck von uns hat, um mal eine Meinung zu bekommen. Mhm.
So leicht angeheitert. Es gibt so ein bisschen Gekicher, es ist so ein bisschen so, manchmal driftet jemand so ab beim Reden. Und man so, ah ja, okay, gut.
Christine muss schon wieder weinen vor Lachen.
Ja, ich muss immer weinen vor Lachen.
Ja, wirklich okay. Ein bisschen lethargisch.
Okay, auf einem Bein stehen, du fängst an.
Also ich stopp die Zeit. 3, 2, 1.
Stopp.
20 Sekunden. Ja.
Und es hat sich angefühlt wie 40.
Gut, dann noch ich und dann haben wir den Bums hier hinter uns.
Ja, und gestern war 1,07, ne?
Bei dir? Ja, genau. Ich hatte 1,20.
Ika, schau mal, wie es bei dir geht.
Okay, du sagst mich an.
Mhm. Also ich starte wieder, ich zähle wieder von 3 runter. Ja, 3, 2, 1. Los. Das wackelt aber auch schon ganz schön. Aber noch motivierte Ausgleichsbewegungen. Das müsste man eigentlich filmen. Das wäre richtig. Als würdest du wirklich tanzen. Weiter tanzen die ganze Nacht.
Das ist gemein.
Aber es sieht wirklich so aus.
Okay. 28 und Ilka liegt vor Lachen auf dem Boden.
Das geht immer gar nicht.
Soll ich dir aufhelfen?
Ja. Christine, da lag eine Minute dazwischen. Mhm. Es war eine ganze Minute, die wir länger auf einem Bein mit verschlossenen Augen stehen konnten, als wir normal geschlafen hatten im Vergleich zu gar nicht. Was ist da bitte los?
Also man weiß eben auch sowas wie Balance oder so, das wirkt sich eben auch, da wirkt sich der Schlafmangel eben dann auch aus und wir waren einfach da nicht mehr gut drin. Aber man muss sagen, also das auf der Linie laufen, das haben wir noch hinbekommen, ne? Aber da haben wir ja auch Augen auch offen.
Ja, ja, und auch da hat Ann-Sophie ja gesagt, wir wirken so, ja, auch ein bisschen, ich weiß noch, ich habe zu dir gesagt, du wirkst ein bisschen betagt und dann meintest du, ich fühle mich auch betagt. Mhm. Das würde ja wirklich für das sprechen, was wir jetzt eben auch schon besprochen haben. Mhm. An was ich mich auch noch erinnere, ist, meine Laune ist total abgesackt und ich weiß das auch generell von mir. Wenn ich zu wenig schlafe, dann kriege ich eine Laune. Das ist wirklich vom anderen Stern. Warum kann man da dann einfach nicht mehr so gut gelaunt oder vielleicht stabil sein?
Studien, die verlinken wir natürlich auch in den Shownotes, die haben zum Beispiel gezeigt, dass negative Reize unter Schlafmangel im Gehirn stärker verarbeitet werden. Und wir scheinen auch so eine Tendenz zu haben, Reize als negativ zu bewerten, die wir vielleicht ausgeruht eher so als neutral empfinden würden. Und das hat natürlich auch ein bisschen was mit dieser mangelnden Kontrolle oder Korrektur zu tun. Also die Aktivität in Gehirnbereichen, die eigentlich so für diese Kontrolle zuständig sind, die ist halt ein bisschen runtergefahren dann. Genau. Und gleichzeitig muss man auch sagen, tun wir uns unter Schlafmangel insgesamt schwerer, zum Beispiel emotionale Gesichtsausdrücke richtig zu deuten. Also das verunsichert natürlich auch total. Und insgesamt könnte das eben dann dazu führen, dass die Stimmung schlechter wird. Wobei man ja auch sagen muss, wenn man uns da so hört, dann hat man eigentlich irgendwie eher das Gefühl, wir hätten irgendwas genommen.
Ja,
wir lachen die ganze Zeit.
Ja, das also. Ist so völlig dazwischen. Ne? Ich weiß aber noch, dass, also als du da so Brötchen holen warst, da haben wir eben ja auch schon kurz drüber geredet, ich war wirklich am Ende. Ich konnte gar nichts mehr. Es ging nichts. Und ich glaube, auf diesem Sportplatz, da haben wir dann nochmal so kurz alles gegeben, weil wir wussten, danach ist es einfach vorbei. Wir können dann schlafen gehen. Ich glaube, deswegen war vielleicht nochmal so diese giggelige, wir sind betrunken oder wir haben irgendwie was genommen, Stimmung nochmal so ein bisschen oben. Ne?
Ja, aber trotzdem, was ich total spannend finde, und ich habe das tatsächlich auch immer wieder nach Nachtschichten erlebt. Also ich durfte bei den meisten Nachtschichten dann im Schlaflabor bei uns schon auch schlafen, aber natürlich ein bisschen weniger als sonst. Und eine Geschichte, die ich zum Beispiel mal erzähle, ist, mich hat da an irgendeinem Morgen hat ein Freund von mir mich mal gefragt, ob ich mit einem Skimarathon laufen würde. Also 42 Kilometer auf Langlaufski. Und damals bin ich noch gar nicht so lang gelaufen, also konnte das auch noch gar nicht so gut. Und ich war so, ja klar, voll gute Idee. Und so.
Und das heißt, man trifft so ganz wilde, komische Entscheidungen. Man ist einfach nicht so richtig bei sich, ja?
Genau, also wir würden das eher so ein bisschen hypomanisch nennen. Also so sehr gute Stimmung, aber auch alles so ein bisschen nicht so viel über die Konsequenzen nachdenken, vielleicht auch mal schneller Entscheidungen treffen, die vielleicht nicht so klug sind und so. Genau. Und das ist schon eigentlich auch ganz spannend, weil der Schlafentzug ist tatsächlich auch eine therapeutische Methode bei Depressionen. Auch da weiß man eben, dass Schlafmangel eine recht starke antidepressive Wirkung hat und das kann eben auch dann zu so einer Hypomanie führen, also zu so einer sehr stark gehobenen Stimmung.
Verrückt. Wie schläft man nach so einer Nacht ohne Schlaf dann in der Nacht drauf, beziehungsweise vielleicht ja auch am Vormittag, wenn man sich dann hinlegt? Was macht das mit dem nächsten Schlaf, den man hat?
Also ja, ich hatte das Gefühl, also diese 4-5 Stunden oder so, die ich da geschlafen habe, die waren echt Gold wert. Also da holt man natürlich schon was nach und da kann man dann auch nochmal Tiefschlaf nachholen. Wir haben uns ja auch dann am Nachmittag nochmal getroffen und da ging es zumindest mir eigentlich schon echt ganz gut. Ich habe dann am Abend gemerkt, da wurde ich schon früher müde. Also ich habe da eigentlich Orchesterprobe gehabt und bin dann aber ein bisschen früher gegangen, weil ich das Gefühl hatte, hey, irgendwie, nee, es ist einfach echt nicht gut. Und ich hatte Hunger. Ich habe mir dann irgendwie unterwegs noch was zu essen geholt an diesem Abend und ja, und in dieser Nacht, da hatten wir aber sicher beide dann auch mehr Tiefschlaf als in anderen Nächten und haben dann quasi so den verpassten Schlaf auch ein bisschen nachgeholt.
Was nehmen wir daraus mit? Das heißt, wir müssen auf uns eigentlich einfach auch gut aufpassen, weil das macht wirklich was mit uns, wenn wir mal nicht schlafen. Und vielleicht mit allen, die das machen müssen, einfach auch ein bisschen nachsichtig sein, oder?
Ja, und wenn man das mal macht, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Es gibt ja auch schöne Anlässe, weshalb man manchmal vielleicht eine Nacht durchmacht. Aber dann auf jeden Fall darauf achten, dass man am nächsten Tag vorsichtig ist, nicht Auto fährt, vielleicht auch einfach ja, gut im Verkehr, wenn man da teilnehmen muss, aufpasst und dann in der Nacht danach Schlaf nachholt.
Dann sagen wir euch, bei eurer nächsten Nacht, egal wie ihr in der davor geschlafen habt, ob viel oder wenig oder nicht, schlaft gut.
Aber nicht stressen.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.